Liebe Freunde, wollte ich heute Abend die Gaben des Johannes Chrysostomus haben, den man Goldmund genannt hat. Über die Hauptsache unseres Christenglaubens zu reden. Unser Herr Jesus regiert. Mir ist das eindrücklich geworden, ich habe es schon angedeutet, 1946, erster Nachkriegs-Posaunentag in Ulm. Nach dem tausendjährigen Reich, so war es geplant von Adolf Hitler, das nach 12 Jahren zu Ende war, in Ulm, die ganze Stadt zerstört vom Bahnhof, ein Trümmergelände, nur das Münster stand noch. Und die Bläser haben geblasen, die tausende Gloria sei dir gesungen. Die Losung des Posaunentags war, Jesus Christus herrscht als König. Wir können es mit unserem schwachen Verstand kaum fassen, was er tut. Vor wenigen Wochen war im Schönblick ein Kongress über Christen in der Verfolgung. Und mein Bruder Winrich, der in der Zeit auch hier gerade in Langenscheibacher Höhe war, der viel weiß über Christenverfolgung, war zutiefst beeindruckt, wie die Christen aus Pakistan, aus dem Iran, wo für jede Werbung für Jesus auf der steht Todesstrafe, sagten, wir sind desto mutiger geworden, in den Omnibussen Traktate zu verteilen. Menschen müssen doch erfahren, was wir an Jesus haben. Am letzten Sonntag sollte in unsere Brüdergemeinde im Korntal aufgenommen werden, ein junger Chinese, 24-jährig. Im letzten Augenblick hat er gesagt, meine Eltern, und die sind für mich Autorität, haben mir es verboten. Aber ich gehöre auch ohne die Taufe zu Jesus. Und dann ist er gefragt worden, wie hast du Jesus gefunden? Ja, ich habe immer wieder Träume gehabt, in denen der Satan mich heimgesucht hat. Und eines Tages war eine lichte Gestalt da, kein Missionar. Im Traum, als Vision erschien der Jesus, ich erlöse dich. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich Jesus gehören. Jesus regiert, er braucht noch nicht mal uns dazu, dass wir ihn bekannt machen. Es ist unvorstellbar, was unser Herr Jesus tut. Wir haben gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Wir sagen immer, das sei die geheime schwäbische Nationalhymne, weil sie von unserem Dichter Philipp Friedrich Hiller gedichtet ist. Leider sind viel Verse, die er gedichtet hat, ausgemerzt worden. Komm zum Tod, noch nicht mal da kommt's drin. Es sind insgesamt 24 Verse. Komm zum Tod, verdammt Geschlechte. Der Gerechte macht Gerechte. Heilige aus der Sünderrott. Komm, du wirst noch angenommen, komm beherzt, er heißt dich kommen. Sag ihm nur, mein Herr und Gott. Natürlich auch die anderen Verse, von denen ich verstehe, dass sie ausgelassen sind. Trachten irdische Monarchen, also auch Adolf Hitler, dieses Herdlein, die Herde Jesu, anzuschnarchen. Oh, ihr Hirte lacht dazu. Er lässt diese kleinen Großen sich die Köpfe blutig stoßen und den Schafen gibt er Ruhe. Zürnet nicht, erlauchte Machten. Dieses zielt nicht auf Verachten. Land und Szepter bleiben euch. Seid ihr aber Christi Spötter, wisset, er ist Herr der Götter. Sein ist Ehre, Macht und Reich. Dann kommt auch ich auch auf den tiefsten Stufen. Ein Loblied auf Jesus, der wahre König. Und im Grunde genommen hat hier Philipp Friedrich Hiller versucht, umzusetzen, was von Anfängen der Urchristenheit die Hauptsache war. Wir lesen dazu Psalm 110. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Selbst im kommunistischen, maoistischen China herrsche. Und wenn Kulturrevolution ist und die Christen in Hungerlager gepresst werden, erschossen werden, ins Martyrium gebracht werden, plötzlich wächst die Christenheit von 2 Millionen auf 60 Millionen, weil der Herr Jesus herrscht. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne und Töchter werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Martin Luther hat zu dieser Stelle gesagt, und wenn es nicht regnet, wie bei uns seit Wochen und Monaten, und sie durch den Wald gehen, ist trotzdem der Boden feucht und das Laub. Der Tau ist da, meist in der Morgenfrühe, wenn auch kein Mensch aufgestanden ist. Man kann sich's gar nicht erklären, wie der Tau entsteht, aber er ist da und feuchtet. Es werden dir geboren Kinder, wie der Tau aus der Morgenröte. In China, im Sudan, Äthiopien. Wunderbar. Der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Das taucht im Alten Testament bei der Abrahamsgeschichte auf, dass plötzlich da aus dem Unbekannten eine Gestalt kommt, dem der Abraham, der Gottgesegnete, der Freund Gottes, ihm sogar noch den Zehnten gibt, einem, der über ihm steht, der Priester Melchisedek. Nach dieser Art des Melchisedeks wirst du ein Priester sein. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Kurz zu diesem letzten Vers, ich habe ein Leben lang gerätselt. Ich denke, die Lösung ist, der David hat einmal, als er da in Horesha in der Wüste war, Verlangen gehabt, ein Lechzen nach dem Brunnen zu Hause in Bethlehem, wo ich doch nochmal Heimatwasser trinken könnte. Aber es ist feindliches Gebiet, da sind 3 seiner Getreuen los durch den Philister durchgebrochen und haben ihre Helme gefüllt mit dem Wasser und haben es David gebracht. Und da er es sah, wollte er es nicht nehmen, sondern goss es aus vor dem Herrn. Und jetzt sagt der David, ich brauche nicht meine Getreuen losschicken in feindliches Land, dass sie mir Wasser bringen, sondern an meinem Lebensweg erfahre ich täglich, was Psalm 23 steht, er erquickt meine Seele. Der Bach ist nahe, muss nicht wie bei Mose zuerst der Fels gespalten werden, sondern mein Leben begleitend ist da das frische Wasser. Aber jetzt zu diesem Psalm. Wir müssen heute Abend ein bisschen hart arbeiten. Professor Martin Hengel in Tübingen, leider verstorben, einer der großen biblischen Forscher, hat den schönen Satz gesagt, die meist zitierte, das meist zitierte im Neuen Testament meist zitierte alttestamentliche Wort ist dieser Psalm 110. Das war der Urgemeinde und war den Aposteln ungeheuer wichtig. Können wir uns an ein paar Stellen, Sie sind doch Bibelforscher, erinnern? Als der Herr Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, was ist das höchste Gebot und soll man dem Kaiser Steuern zahlen, diesem ungerechten System? Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers, aber gebt Gott, was Gottes ist, doch viel wichtiger als eure Frage nach der Steuer. Da kamen die Sadduzäer, dachten, jetzt stellen wir dem Jesus eine Frage. Wie ist denn das mit der Auferstehung? Das ist doch technisch unmöglich. Im Buch Tobias steht, dass eine Frau 7-mal verheiratet war. Jeweils ist der Mann gestorben und sie hat den Bruder geheiratet. Wenn es eine Auferstehung geben würde, es gibt ein Durcheinander im Himmel. Der Erste wird sagen, freue mich dich wieder. Der Zweite wird sagen, Moment mal, das ist meine Frau. Dann kommt der Dritte und sagt, mir gehört sie. Also Jesus, wenn es im Himmel nicht Revolution geben sollte, das kann gar nicht sein mit der Auferstehung. Und Jesus sagt, ihr irret. Ihr wisset weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Gott leben sie alle. Aber jetzt will ich euch einmal etwas fragen. Was denkt ihr vom Messias, vom Christus? Wessen Sohn ist er? Da haben sie geantwortet, wie aus der Pistole geschossen. Davids Sohn. Ja, hat Jesus gesagt, aber wie kann dann der David sagen, der Herr, Gott, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten? Wie kann denn der, der Davids Sohn ist, von David plötzlich genannt werden? Er sprach zu meinem Herrn. Ist er Sohn oder Herr? Da konnten sie ihm nichts mehr antworten. Da waren sie baff. Aber Jesus wollte mit diesem Hinweis, dass er Psalm 110 zitiert hat, auf das Geheimnis hinweisen, ich bin in das Geschlecht Davids hineingeboren als Nachkomme des David und zugleich von Gott zum Herrn über die ganze Welt gemacht, dass der David bloß noch sagen muss, der, der aus meinen Nachkommen stammt, ist zugleich mein Herr. Prozess des Herrn Jesus. Die falschen Zeugen haben ausgesagt, ihr Zeugnis stimmt nicht überein. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagt, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, bist du Christus? Jesus antwortete, ich bin's, du sagst es, und von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzend zur Rechten Gottes und wiederkommen in Kraft. Da hat Jesus selber gesagt, ich bin der. Der hohe Priester sagt, was bedürfen wir weiteres Zeugnisses? Er ist des Todes schuldig. Der Zimmermannsgeselle von Nazareth setzt sich an die Stelle Gottes. Dritte Stelle. Predigt des Petrus an Pfingsten. In Apostelgeschichte 2 steht das, wenn Sie es aufschlagen wollen oder sich aufschreiben wollen, Apostelgeschichte 2. David hat von der Auferstehung des Christus gesagt, Vers 31, er ist nicht dem Tod überlassen, sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Als er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfange den Heiligen Geist, ist erhöht zu Gott, hat er dies ausgegossen, wie ihr hier seht, denn David ist nicht in den Himmel gefahren. Sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Also wesentlicher Inhalt der ersten großen Predigt des Petrus am Pfingsttag. Wenn jetzt der Heilige Geist strömt, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus zur Rechten Gottes ist, dort wo Gott regiert und himmlische Gaben ausgießt. Leute, gibt es einen besseren Beweis, sagt er, als dass dieser Jesus nicht im Grab verkommen ist. Er ist zur Rechten Gottes erhöht. Stephanus, angeklagt, des Todes schuldig befunden worden. Mitten in der Steinigung heißt es, er sah auf gen Himmel und sprach, ich sehe Jesus sitzen zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit des Vaters. Da stürmten sie auf ihn ein voll Zorn und haben die Steinigung vollendet. Und Stephanus sprach, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht, nimm einen Geist auf. Die Worte, die Jesus selber benutzt hat, er sah den Menschensohn zur Rechten Gottes. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, Kolosser 3, Vers 1, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das steht nicht bloß in unserem Glaubensbekenntnis, aufgefahren gen Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dann er wiederkommen wird zu richten, Leben zu, sondern ein biblischer Bestandteil, Hebräer 1. Finden Sie es? In vielen Gemeinden finden Sie schon gar nicht mehr den Hebräerbrief. Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wenn der Herr Jesus über ihrem Leben sagt, komm, ich bin doch mit dir, dann trägt er sie mit seinem Wort, er trägt auch diese Welt mit seinem Wort. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Sendschreiben nach Laodicea, dann lassen wir es bewenden. Offenbarung 3, also die Gemeinde, an der Jesus einiges zu kritisieren hatte. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin gar nicht bei dir drin, ich bin auch draußen. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, das Abendmahl mit ihm halten, er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Also, das im Neuen Testament meist zitierte alttestamentliche Wort. Und ich habe bloß einige dieser Stellen genannt, damit uns deutlich wird, es ist wichtig. Normalerweise haben manche Verkündiger Schwierigkeiten mit dem Himmelfahrtsfest. Da kommt dann meist die Geschichte, Jesus ist nicht gen Himmel gefahren wie Peterchens Mondfahrt, aber wie er wirklich gefahren ist und was das soll, erfahren wir nie. Dass das der Höhepunkt ist, weil er sich im Leiden hingegeben hat. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Nicht trotzdem oder aber. Darum, weil er gehorsam war bis zum Tod, hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass, wenn der Name Jesus erklingt, sich beugen müssen, aller derer Knie, auch die Atheisten, die nichts auf Jesus gegeben haben, die müssen erkennen, Mensch, so wichtig ist Jesus. Vielleicht klagen sie uns an, warum habt ihr es uns nicht gesagt? Weil er erhöht ist zum Vater, zu Rechten des Vaters. Wenn Sie jetzt noch Kraft haben, schlagen Sie noch mal geschwind beim Hebräerbrief auf, Kapitel 8. Hebräer 8, wir haben ja als Unterüberschrift unter der Generalüberschrift, meine Seele ist still geworden bei Gott. Heute die Zwischenüberschrift, die Hauptsache. Hebräer 8, das ist nun die Hauptsache bei allem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Vorher heißt es im Kapitel 6, wir wollen alles lassen, was man im Anfang des Glaubens sagt, von der Reinigung und von den Taufen und von der Bewahrung seines Lebens. Was ist die Hauptsache in unseren Gemeinden? Ich habe manchmal den Eindruck, die Hauptsache ist, dass man rausbringt, ob man mehr alte oder mehr neue Lieder singen darf. Und ob eine Band am Anspannfisch spielen darf oder den ganzen Gottesdienst über. Und ob die Predigt 40 Minuten dauern sollte oder bloß 20 Minuten. Wir streiten uns über total nebensächliche Dinge. Ob es Abendmahl mit Saft ausgeteilt werden darf oder mit Wein ausgeteilt werden muss. Ob der Gesamtkelch wichtig ist oder der Einzelkelch. Ob man Hostien benutzen darf oder geschnittenes Brot. Ob es Schwarzbrot sein muss oder Weißbrot. Wenn Sie das alles multiplizieren, kommen Sie auf 126 verschiedene Möglichkeiten. Und man kann sich endlos streiten, was richtig ist. Wissen wir überhaupt noch, was die Hauptsache ist? Dass der, der für uns in den Tod gegangen ist, unser Heiland, der so viel für uns getan hat, von Gott beglaubigt worden ist. Dich kann ich brauchen. Setz dich zu meiner Rechten. Jetzt darfst du regieren. Das, was der Teufel dir angeboten hat, wenn du vor mir niederfällst, mich anbetest, kannst du die Welt bekommen. Sagt der Vater, jetzt komm zu mir. Das ist die Hauptsache von dem, was wir reden. Siegesfürst und Ehrenkönig, höchst verklärte Majestät. Alle Worte, die wir machen, sind zu wenig. Du bist drüber hoch erhöht, soll dich nicht zu Fuß dir fallen. Wir haben einen herrlichen König. Einen herrlichen König. Drei Unterabschnitte, was bringt's denn? Wenn Jesus der Herr ist zur Rechten Gottes. Wir können uns nicht vorstellen, mit welcher Sehnsucht der Vater im Himmel seinen Sohn empfangen hat. Für den Vater im Himmel war das Heimkommen des Sohnes die Hauptsache. Der Jesus sagt in Johannes 17, ist uns berichtet, du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Und wenn ich mich als Großvater und Vater freue, wenn die Kinder und Schwiegerkinder und Enkel auch uns Altchen besuchen und das Leben bringen, ist das bloß ein schwaches Bild dafür, wie der Vater im Himmel sich danach gesehnt hat, dass der Sohn wieder heimkommt. Er hat ihn freigegeben. Martin Luther hat die schönen Verse gedichtet, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Maßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir sein Vaterherz, es war bei ihm für wahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, fahr hin. Sei das Heil dem armen Menschen. Erwürg für ihn den bitteren Tod und lass ihn mit dir leben. Das ist gar nicht die Hauptsache, dass wir mit Jesus leben, sondern dass der Herr Jesus mit uns leben will. Er sehnt sich nach uns. Dazu hat ihn der Vater in unsere Welt gesandt, dass ein paar Menschen begreifen, dieser Jesus liebt mich, er möchte gern mich haben. Es ist nicht bloß Gnade, dass uns Jesus annimmt, sondern eine Sehnsucht. Er sprach zu seinem lieben Sohn, lass den armen Menschen mit dir leben. Bis hin zu dem Verbrecher, der mit neben Jesus gekreuzigt ist, mit mir wirst du im Paradies sein. Es gibt doch nichts Größeres, als dass sie über ihrem so rasch verzischenden Leben wissen, der Herr Jesus möchte gerne mich haben. Dazu hat ihn der Vater entsandt. Aber er hat sich danach gesehen, dass der Sohn wieder heimkommt. Am Fernsehen können wir jedes Mal verfolgen, das ist beinahe vorbei, bei jeder Mondfähre oder amerikanischen Weltraumfähre, dass der heikle Punkt ist, kommen Sie auch wieder zurück nach Cape Canaveral und landen Sie sicher. Wenn das bei Menschen so ist, erst recht beim Vater. Kommt er heim. Wissen Sie noch, wie das war, als die letzten Russlandheimkehrer nach Friedland gekommen sind? Die Glocken geläutet haben, dieses Singen, lobe den Herrn und danket alle Gott. Wieder daheim. Der Jesus hat uns gesagt, es wird Jubel sein im Himmel über einen Sünder, der heimkommt. Aber können Sie sich vorstellen, wie groß erst der Jubel war. Der Sohn kommt wieder heim nach dieser Mission Impossible. Eigentlich nach diesem Auftrag, der unmenschlich war. Du, der heilige Sohn Gottes, lass die armen Menschen mit dir leben. Für Gott war das Heimkommen des Sohnes die Hauptsache. Das hat Jesus erfahren, als der Vater in Kraft setzte: Setze dich zu meiner Rechten. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, weil er der eine Gehorsame war, der den Willen Gottes ausgeführt hat. Und wenn schon der lebendige Gott bei der Taufe von Jesus und erst recht bei der Verklärung gesagt hat: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, wird es durch die Sphären der Ewigkeit geklungen haben, von den Engeln, Erzengeln, von den vollendeten Gerechten, den Patriarchen, mit Freuden aufgenommen: Mein lieber Sohn ist wieder da. Nicht im Museum abgestellt, nicht eine Ehrenpräsidentenschaft, sondern: Lieber Sohn, jetzt mach das erst recht in göttlicher Vollmacht wahr, lass die armen Menschen mit dir leben, die mit dir leben wollen. Hat ihm einen Auftrag gegeben. Also Satz 1: Für den Vater im Himmel war die Hauptsache, dass der Sohn wieder heimkommt. Du hast mich geliebt, ehe der Welt grundgelegt war. Johannes 17: Vater, verkläre mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Nimm mich wieder hinein in diese Herrlichkeit. Jetzt sind wir schon beim Zweiten. Für Jesus war das große Ziel, eine Hauptsache, wieder heimkommen zu dürfen zum Vater, erhöht zu werden zum Vater. Sie kennen die Geschichte am Auferstehungsmorgen, als die Frauen zum Grab von Jesus kamen, um ihn zu salben. Man hat in der Eile, als da der Sabbat kam, Jesus nicht einbalsamieren können. Sie wollten das nachholen und plötzlich merken sie, das Grab ist leer und große Aufregung. Die Jünger haben gesagt, sind typische Frauengeschichten, die sehen immer Märchen. Und die Maria von Magdala weint und sieht eine Gestalt, vielleicht ist das der Gärtner. Hast du den Leichnam von Jesus weggenommen? Und Jesus sagt zu ihr, so wie bloß Jesus zu ihr einmal gesagt hatte, als er die sieben Teufel ausgetrieben hat: Maria, ein Wort der großen Vollmacht. Es war nicht bloß der Wortklang, sondern: Das ist mein Herr. Und sie eilt auf Jesus zu: Rabuni, möchte ihn umfangen, dass du wieder da bist bei uns. Und Jesus sagt: Rühre mich nicht an. Sozusagen, jetzt ist nicht die Zeit zum Umfangen. Gestern haben wir davon gesprochen, dass wir sichtbar die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Jesus sehen werden. Es ist noch nicht die Zeit. Ich fahre zuerst auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich gehöre ganz zu euch und es wird einmal wahr werden, dass ihr mich umfangen könnt. Aber jetzt ist für mich das Ziel, heimzukommen zum Vater. In der großen Osterfreude ist das wahr geworden: Vater, ich habe vollendet das Werk, das du mir zu tun gegeben hast, und nun komme ich zu dir. Vater, ich bin nicht mehr in der Welt, so steht es auch Johannes 17, Vater, ich komme zu dir. Wenn wir je die Sehnsucht hatten, unsere Lieben nicht bloß zu grüßen, mit ihnen zu telefonieren, sondern sie zu sehen, sie zu umfangen, zu grüßen. Das ist bloß ein schwacher Abglanz davon, dass Jesus sich danach gesehnt hat, den Vater auch wieder leiblich zu umfangen. Es war den Herrn Jesus in seinen Leidenstagen wichtig: Ihr werdet mich alle verlassen, aber ich bin nicht allein, sondern der Vater ist bei mir. Dass der Vater, der himmlische Vater, unsichtbar bei ihm war. Und all die vielen Berichte über die Gebete Jesu: Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, haben die tiefe, innige Verbundenheit mit dem himmlischen Vater gezeigt. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Du sollst Gott lieben, deinem Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Aber bei Jesus wissen wir, dass da eine ganz innige Liebe da war, ganz selbstverständlich, was uns so schwer fällt. Ich möchte heim zu meinem Vater. Ich darf noch auf eine andere Stelle hinweisen. Jesus hat in seinen Abschiedsreden gesagt, von Johannes ist uns berichtet, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen aufmachen, wird er sie überführen, was wirklich Sünde ist. Nämlich, dass die Menschen nicht an mich glauben. Dass Gott alles aufgeboten hat, dass es einen Retter gibt, und die Menschen sagen, ja, hast du es mit Jesus, ist das wichtig? Sünde. Über alle moralischen Entgleitungen, weit hinweg, das ist Sünde. Und deshalb ist mir beinahe immer arg, dass wir im Augenblick durch die Liberalen in der Kirche, die progressiv sein wollen, gezwungen werden, zu allen möglichen ökologischen und ethisch-moralischen Fragen Stellung zu nehmen und zu sagen, wir denken anders, verdeckt dran. Mensch, die Hauptsünde ist, dass ihr nichts von Jesus haltet. Begreift ihr das nicht? Er ist das Schönste, das Höchste und Beste. Er ist doch wichtig. Und der Heilige Geist wird euch auftun, was Sünde ist und was Gerechtigkeit ist, nämlich, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Ich kann es bloß so verdeutlichen, wenn es an einer Stelle in unserer ungerechten Welt eine Gerechtigkeit gibt, die Sache in Ordnung ist, dann da, wo Jesus heimkommt zum Vater, da gehört er hin. Und an diesem Maß von Gerechtigkeit müssten wir überhaupt erst lernen, von dem auszugehen. Und wieder, wir sagen, Gerechtigkeit für Indochina und Gerechtigkeit für die Hungernden. Natürlich, das ist furchtbar. Aber was Gerechtigkeit ist, ist das, wozu Gott Ja sagen kann. Der Heilige Geist wird euch klar machen, dass wir an einer Stelle sagen können, die Welt ist ja nicht bloß durcheinander, es ist nicht bloß der Teufel los, sondern Gott hat sich durchgesetzt. Es wird regiert, der Sohn ist beim Vater nicht von uns weg, sondern um erst das in Kraft zu setzen. Mitten unter den Feinden, herrsche mitten unter den Feinden. Es gibt so viel Feindschaft gegen Jesus in unserer Welt, bis hinein in die Kirchen, dass Jesus beinahe als störend angesehen wird. Und die eigene Religiosität das Wichtigste ist, die Gefühligkeit. Es gibt Gerechtigkeit, dass Gott diesen Jesus erhöht hat für uns, dass er an uns denkt. Und damit bin ich beim Entscheidenden. Wenn der unbekannte Apostel des Hebräerbriefs sagt, das ist die Hauptsache. Wichtiger, als dass wir uns streiten, ob Kindertaufe, Säuglingstaufe oder Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe. Steht ausdrücklich drin, Hebräer 6, dass man sich nicht länger streiten soll über Taufen, Hände auflegen, Auferstehung von Toten, ewigem Gericht. Und die Hauptsache ist, dass Jesus zur Rechten der Majestät beim Vater ist. Was tut er da? Er ist eingegangen ins Heiligtum, hat eine ewige Erlösung erworben, Hebräer 9, Vers 24, um für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Kapitel 7, 25, er kann für immer retten, selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Wenn Sie wissen wollen, wie Jesus bittet, dann lesen Sie nochmal in Ruhe und Stille in diesen Tagen Johannes 17. Wir nennen das das hohe priesterliche Gebet. Das ist natürlich auch ein Begriff aus Psalm 110. Du bist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So betet er, der von Gott eingesetzt ist, zur Rechten Gottes. Vater, ich bin nicht mehr in der Welt, aber Sie sind in der Welt. Erhalte sie in deinem Namen. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie bei dir erhalten. Aber jetzt komme ich zu dir. Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Die großen Worte, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ich will euch wiedersehen. Der erhöhte Herr Jesus, der hat uns im Visier. Und wenn Sie denken, alle Welt hat mich vergessen, die Menschen denken nicht, seine Leute, die ihm vom Vater gegeben sind, wir sagen, ich glaube, ich habe mich entschieden. Jesus sagt, nein, ihr hättet aus eigener Kraft das gar nicht fertiggebracht. Der Vater hat euch mir gegeben und jetzt will ich, Vater, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Dass wir am Thron Gottes einmal sein werden, und Jesus über uns sagen kann, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, meine Töchter, meine Söhne. Jetzt ist das, was ich in euch angefangen habe, das gute Werk zum Ziel gekommen. Jetzt bin nicht bloß ich daheim, sondern auch ihr. Was ist das für eine Lebensplanung, die der Herr Jesus für uns gemacht hat? Ich habe gestern den Vers von Hiller zitiert. So kann mein Tod mir nie zu früh noch unversehens kommen. Ich spreche stets, Herr, ich bin hier, hast du mich angenommen, so nimm mich ewig zu dir ein. Dies soll mein letztes Seufzen sein. Nimm mich zu dir, Herr Jesus. Der Tod nur ein Durchgang. Und wir können gespannt darauf sein, in Worten lässt sich's gar nicht ausdrücken, was das ist, daheim sein beim Herrn, nicht bloß daheim. Vater, ich will, dass Sie meine Herrlichkeit sehen. Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen, wenn so viele Menschen sagen, oh, wenn das Christen sein wollen, dann will ich keiner sein. Was ich von denen weiß, wie die sich benehmen bei ihren Untermietern und bei ihren Nachbarn und sie haben auf der Straße keinen Gruß gegeben und wie die mit dem Geld umgehen und knickrig sind sie, das wollen Christen sein. Wer will verdammen, Gott ist hier, der gerecht macht. Da gibt's viele Macken und Kanten in unserem Leben, aber Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will uns verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes, wieder, Psalm 110, und tritt für uns ein, dass er vor dem Vater sagt, Vater, jetzt müssen wir beide, du Vater und ich, der Heiland Jesus, auf den Rolf Schäffbuch aufpassen, der ist gerade dabei, Riesendummheiten zu machen. So tritt Jesus für uns ein. Nicht bloß, dass er unsere geschehenen Pannen ausbügeln will und uns vergibt, sondern wir werden Ewigkeit staunen, wie der Herr Jesus uns vor großen Torheiten bewahrt hat, wie er uns Impulse gegeben hat, etwas zu tun, von dem wir nachher sagen, ich weiß gar nicht, wie ich dazugekommen bin. Bei dem Menschen, den ich gerade zum Sterben versuche zu begleiten, ich habe monatelang, wusste ich gar nicht, wie der dran ist. Und dann hat mich's getrieben. Muss mal vorbeisehen, kam in die Wohnung. Ja, wissen Sie nicht, seit 2 Wochen ist im Katharinenhospital. Und ich bin hingegangen zu der sterbenden Frau. Ja, sie schickt der liebe Heiland, hat der Mann gesagt, der Ehemann. Das kam doch nicht aus mir, sondern sie ahnen gar nicht, wie der Herr Jesus uns Impulse gibt. Dass sie einen Geburtstagsbrief schreiben und ein Wort drunter setzen, das ihnen wichtig wurde, ein Bibelwort. Und nachher der Mensch sagt, als sie ahnen nicht, wie mir dieses Wort geholfen hat. Und sie sagen, ja, das ist mir eben gerade zufällig so eingefallen, von wegen zufällig. So wird euch das Übrige alles zufallen, gell? Er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Und wenn ich heute Abend überhaupt bei Ihnen sein darf, nach einem bewegten Leben, dann ist auch das wahr geworden, was der Herr Jesus im Gleichnis sagt, dass der Weinbergbesitzer sagt, dieser Baum gehört raus, der bringt keine Frucht, der hindert das Land. Und der Weingärtner sagt, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn. So bittet der Herr Jesus. Bisher war nicht viel los mit dem Rolf Schäffbuch. Sie dürfen Ihren Namen einsetzen. Aber Vater, lass ihn noch dies Jahr, tu ihn noch nicht weg. Die Jahre, die uns geschenkt sind, verdanken wir dieser Fürbitte des Herrn Jesus, damit wir bereit werden für sein ewiges Reich. Verstehen Sie, warum der Schreiber des Hebräerbriefs gesagt hat, das ist die Hauptsache. Größeres gibt's gar nicht. Johann Albrecht Bengel, ich habe es gestern schon zitiert, bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Vater, ich will, dass Sie meine Herrlichkeit sehen. Jetzt möge doch der Glanz von dieser Zusage, biblisch verbürgt, auf diese Tage, die Ihnen hier in der Langensteinbacher Höhe gegeben sind, fallen, dass über den stillen Tagen zugleich auch tief bewegte Tage sind, für den wahr wird, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Da Sie wissen, ich bin mit ihm verbunden. Nicht, weil ich will, sondern weil er sagt, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Herr Jesus, wir können nur staunen, dass du in göttlicher Vollmacht das so bestimmt hast. Und dass du deinen Jüngern nach der Auferstehung gesagt hast, alles, was schon in den Psalmen, bei Mose und bei den Propheten gesagt ist von dir, ist erfüllt. Das ist jetzt in Gültigkeit. Wir sehen bloß unsere durcheinander geratene Welt und du kannst auch mitten im Durcheinander etwas schaffen. Du hast im Durcheinander des Zusammenbruchs 1945 eine Männerbekehrung in den Kriegsgefangenenlagern gewirkt, wie sie es in unserem Jahrhundert noch nie gegeben hat. Du kannst mitten unter deinen Feinden herrschen. Dir trauen wir zu und wir sind gespannt davon drauf, zu erfahren, was du auch in unserem Leben, in unserer Welt, auch in unseren Gemeinden tust, damit wir wegkommen vom Zweitrangigen. Und erkennen, was die Hauptsache ist und auch bleiben soll. Amen.